Nachspielzeit. Der Podcast, bei dem es nur am Rande um das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo und herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Etwas überraschend, weil wir selbst vor ein paar Tagen nicht gedacht haben, dass wir so schnell eine Folge veröffentlichen würden. Aber ja, ich glaube, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Erstmal auch dir ein herzliches Willkommen, Dani, zu Pandemie Folge 1.
Hallo Ron und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, früher hätten wir gesagt Staffel 2, Folge 7, aber die Zeiten haben sich geändert.
Ja, in einer Woche.
In einer Woche, richtig.
Das ist, also ich meine, wir sind keine Experten, wir können ja nur auf den Rat der Experten hören, aber mal auf einer persönlichen Ebene, wie hast du die letzte Woche wahrgenommen?
Sehr, sehr anstrengend irgendwie, sehr krass auf in ganz unterschiedlichen Themenfeldern. Zum einen hat man natürlich erstmal das Persönliche, was einen selber angeht, was die Familie angeht, wo schlicht und einfach um gesundheitliche Dinge geht. Das ist auch das Allerwichtigste. Und dann hat man eben auch noch so Nebengeräusche, so rund um den Fußball. Was wird wann jetzt abgesagt? Mit Zuschauern, ohne Zuschauer und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, man merkt allgemein, dass wir das als Gesellschaft so nicht kennen und da auch nur ja mangelhaft oder nur teilweise darauf vorbereitet sind auf alles.
Ja, ich habe mich auch von der gesamten Nachrichtenlage und wie sie sich am Ende dann in den letzten Tagen überstürzt hat. Ich meine, wir nehmen jetzt, um das nur mal chronistenpflichtig mäßig festzuhalten, an einem Sonntag auf.
Ja.
Das heißt, jetzt vor kurzem wurden dann quasi die Grenzschließungen beschlossen. Vor einer Woche am Samstagabend lief noch das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund und wir haben uns auf Bielefeld fokussiert, obwohl man ja eigentlich schon mitbekommen hat, was in Italien alles passiert.
Ja.
Aber was dann innerhalb von einer Woche alles passiert, das hat einen, also ich persönlich fand es enorm schwierig, da mit der ganzen Nachrichtenlage mitzukommen einfach, sie auch so zu verarbeiten und dann ist halt noch die persönliche Seite eine, die einen ziemlich mitnimmt.
Ja, das ist tatsächlich so. Wenn man sich umschaut, egal ob es Diskussionen und Aussagen im Internet sind, auf Twitter und sonst wo, oder auch das Verhalten der Menschen in der Umgebung, ich glaube, das ist bei vielen einfach noch nicht so angekommen, das Verständnis, was jetzt angesagt ist. Und ja, dass es extrem eine extreme Änderung der Umstände und der Lebensverhältnisse ist, aber es geht halt einfach nicht anders.
Ja, das wird von uns allen jetzt gefordert.
Ja, richtig.
Dafür zu sorgen, dass wir die Kurve abflachen, dass wir uns solidarisieren, dass wir jetzt, wo es geht, helfen, wo wir können. Und dass wir jetzt mal alle unsere eigenen persönlichen Interessen einfach mal hinten anstellen, so gut es geht, weil, also ich weiß nicht, ob das bei allen bezüglich der dem Social Distancing und der Isolation und den Vorsichtsmaßnahmen angekommen ist, aber die Bilder, die man jetzt streckenweise dann aus den Einkaufsläden sieht, gepaart mit den ganzen Falschmeldungen, die dann rumgehen und halt wie viele dann halt jetzt noch in Bars etc. unterwegs sind, werden auch alle anderen Länder um uns herum anfangen, den Notstand auszurufen.
Ja.
Oh, naja.
Das schwierig. Absolut. Also ich meine, es spricht ja nichts dagegen, noch spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren oder wie auch immer, aber halt alles mit einem gesunden Maß an Abstand, muss man ja leider so sagen, zu anderen Menschen, um da wirklich keinerlei Risiko einzugehen. Weil, wie es schon oft geschrieben wurde, wir sind nur so stark wie das schwächste Glied. Und das sind halt nun mal die einfach anfällig sind aufgrund diversester Faktoren. Und auf die gilt es halt aufzupassen. Und das eigene Ego einfach verdammt nochmal hinten anzustellen.
Ja. Wir wissen nicht, wie sich die Situation jetzt weiterentwickeln wird. Ich glaube, das weiß niemand. Wir können, wie gesagt, nur auf die Experten hören, ich glaube, es ist auch fast überflüssig, es euch noch zu raten, das Gleiche zu tun. Werdet ihr wahrscheinlich sowieso tun. Aber wir nehmen jetzt am Sonntag quasi dann die Folge auf, beziehungsweise verlinken quasi auf eine andere Folge, die wir vor kurzem aufgenommen haben. Und möchten jetzt euch ein bisschen up-to-date halten, wie es bei uns beiden dann so aussieht.
Genau, also auch bei uns ist es so, dass unsere Planung, die wir jetzt für die nächsten Wochen und Monate hatten, erstmal komplett über den Haufen geworfen ist. Wir sind ja mittlerweile sehr stark in die Richtung unterwegs, dass wir unsere Gespräche persönlich mit unseren Gesprächspartnern führen, weil das vom Empfinden her einfach bessere Gespräche sind. Gespräche, die, glaube ich, auch nachher euch hören, mehr bringen. Und das ist natürlich jetzt dann erstmal alles gecancelt. Heißt, wir machen uns natürlich auch Gedanken, wie wir trotzdem Folgen produzieren können. Da muss man ziemlich umdenken. Wir haben die eine oder andere Idee. Das muss natürlich jetzt alles erstmal so ein bisschen vorbereitet werden, eruiert werden und, falls es hinhaut, in die Wege geleitet werden. Aber das sind halt Dinge, die auch für uns ungewöhnlich sind und auch von uns verlangen, da ja eine gewisse Flexibilität zu zeigen.
Ja, und das gilt am Ende nicht nur für die Nachspielzeit, sondern für die all anderen grandiosen VfB-Podcasts da draußen.
Richtig.
Wir können deswegen jetzt an dieser Stelle natürlich nichts versprechen und wir haben ja auch dann am Freitag schon gesagt, unsere Pläne sind mehr oder weniger über den Haufen geworfen, wir müssen schauen, wie es weitergeht. Aber wir werden alles Erdenkliche dafür tun, damit wir euch so viel Folgen wie möglich quasi an die Hand geben, dass ihr euch die anhören könnt. Und auch wenn der Alltag jetzt alles andere als normal in den nächsten Wochen, Monaten und wer weiß, wie lange noch sein wird, so ein bisschen das Gefühl von Ablenkung reinkommt. Und da wollen wir unseren Beitrag versuchen, dazu zu leisten.
Genau, und ich glaube, die Kollegen von rund um den Brustring haben auch schon nachgefragt, wenn ihr Ideen habt, die wir angehen können, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr erreicht uns ja in der Hauptsache auf Twitter. Schreibt es uns, schauen wir uns dann an und gucken, ob wir davon was realisieren können.
Genau. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu dem Grund, warum wir überhaupt jetzt noch eine Folge rausbringen. Und ich habe es vorher schon ein bisschen angedeutet. Wir haben ja etwas in der Hinterhand gehabt.
Genau. Wir waren vor einiger Zeit schon an den VfB herangetreten, nachdem wir die Folge mit den Leichtathleten gemacht haben, die ich euch auch nochmal ans Herz legen möchte. Finde ich nach wie vor, ohne uns selbst zu sehr loben zu wollen, ein grandioses Gespräch, wahnsinnig interessant. Wir hatten dem VfB aber eben vorgeschlagen, dass wir unseren Blick mal auf eine andere Abteilung richten, nämlich die Schiedsrichter, womit wir wieder ein bisschen mehr in Richtung Fußball gehen, aber das Ganze eben aus dem Blickwinkel nochmal beleuchten, der unserem Credo gerecht wird, da auch über den Tellerrand so ein bisschen rauszuschauen. Und die waren dann auch ganz aufgeschlossen. Aber jetzt sind wir eben an dem Punkt, wie vorhin schon gesagt, dass wir das Ganze erstmal verschieben müssen. Aber es gab ja Ende Januar eine Veranstaltung und da konnte man schon ein bisschen was aufnehmen.
Genau, wir hatten die Idee, eine Schiedsrichterfolge aufzunehmen, ja schon ein bisschen länger im Blick. Deswegen war es eigentlich das perfekte Timing, dass es damals Anfang Januar, ich glaube es war am 23. Es im VfB-Fanprojekt eine Diskussion gab mit Urs Meyer, dem Ex-FIFA-Schiedsrichter und dem grandiosen Alex Feuerherd von Colinas Erben. Die haben dort ein bisschen auf der Bühne noch debattiert und haben ein bisschen über die aktuelle Schiedsrichtersituation gesprochen und wir hatten dann tatsächlich die große Chance, mit den beiden persönlich nach der Veranstaltung, nach dem offiziellen Teil im Hinterzimmer des Fanprojekts ein paar Fragen zu stellen.
Genau, wir haben es den beiden so gepitcht, hey, habt ihr noch kurz eine Viertelstunde Zeit, zwei, drei Fragen zu beantworten, die dann so ein bisschen nochmal eine weitere Perspektive auf das, was wir mit den VfB-Schiedsrichtern besprechen wollten, werfen sollte. Und am Ende sind wir dann doch irgendwie, glaube ich, von kurz nach 10 bis um 11 drangehockt, also eine Dreiviertelstunde roundabout, weil beide einfach so viel zu erzählen hatten. Und ich glaube, wenn wir nicht abgebrochen hätten, dann hätten wir da auch noch deutlich länger Zeit verbringen können.
Ja, absolut. Also hatten wir zwei grandiose Gäste. Wir hatten am Ende doch sehr, sehr viele Fragen und die beiden waren in einem sehr angenehmen Redefluss. Insofern würde ich einfach mal sagen, gehen wir mal ins Fanprojekt rein. Wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und bis dann.
Genau, wir schalten rüber in die Hauptstädter Straße.
Urs und Alex, danke, dass ihr kurz zur Verfügung steht für ein Gespräch. Wir wollen ein bisschen über Schiedsrichter sprechen. Und vielleicht an euch die Frage, wie seht ihr denn generell so die Situation im Nachwuchs bei den Schiedsrichtern?
Da wird es beide aufeinander gezeigt, das ist gerade ein bisschen witzig. Es gibt einen Rückgang bei den Schiedsrichterzahlen natürlich. Seit Jahren ist das so, wir hatten mal fast 80.000, inzwischen sind wir bei, ich glaube, irgendwas 56.000, 58.000. Da merkt man so schon ziemlich einen Verlust, wobei das Problem, was wir zum Beispiel in Köln haben, gar nicht so sehr ist, neue Schiedsrichter zu gewinnen. Die kriegen wir eigentlich immer. Wir haben 2 bis 3 Lehrgänge pro Jahr. Da haben wir eigentlich immer 40 bis 50 neue. Sondern das Problem ist inzwischen der Schiedsrichtererhalt. Es gehen eine Menge Schiedsrichter, wie man so sagt, dann von der Fahne.
Ja.
Bleiben also nicht viele davon, muss man leider auch sagen, schon im ersten Jahr. Gar nicht so sehr wegen irgendwelcher negativer Erfahrungen auf dem Platz, weil sie irgendwie beleidigt werden, weil sie angemacht werden, sondern viele merken so, es ist nicht ihr Ding, Interesselosigkeit, ist dann irgendwie doch nicht mit der Schule zu vereinbaren oder was auch immer. Da muss man inzwischen tatsächlich einen Schwerpunkt legen, dass man versucht, Schiedsrichter zu erhalten, ihnen einfach klarzumachen, das ist was, wofür es sich lohnt, sich auch länger zu engagieren. Und das ist teilweise gar nicht so einfach. Also diese rückläufigen Schiedsrichterzahlen sind insgesamt ein Problem. In einer Stadt wie Köln kriegt man es aber trotzdem hin. Wir haben es jetzt inzwischen einigermaßen auf einem Level, wo man sagt, wir kriegen die Spiele noch besetzt. Es gibt aber schon viele Kreise und Bezirke, die sagen, wir haben schon Mühe, wirklich alle Spiele mit neutralen Schiedsrichtern zu bestücken. Also es ist jetzt nicht gerade so, muss man sagen, dass das Amt des Schiedsrichters so an Attraktivität gewonnen hätte in den vergangenen Jahren, dass es völlig problemlos wäre, alle Spiele mit Schiedsrichtern zu besetzen. Das ist gerade so ein bisschen das Problem, bundesweit gesehen.
Müsste man dann da ansetzen schon von vornherein und denen klar machen, noch klarer machen, was auf sie zukommt? Oder ist es dann oft einfach so, dass man sich schlicht und einfach nicht vorstellen kann und das erstmal ein Jahr erlebt haben muss?
Man muss das immer erstmal erlebt haben. Du machst ja wirklich am Anfang eine theoretische Prüfung. Das heißt, du sitzt da, weiß ich nicht, vielleicht 4 Wochenendtage lang, büffelst die Fußballregeln. Du kannst auch Videos zeigen und alles mit ihnen machen. Du kannst mit ihnen auch auf den Platz gehen, schon mal so ein paar Dinge gemeinsam tun. Du kannst hinterher, wenn die Prüfung bestanden haben, dann zusammen zu einem Spiel gehen und dieses und jenes tun, und die Praxiserfahrung ersetzt natürlich nichts. Ne? Und dann brauchst du zum Beispiel bei den Schiedsrichtern, die unter 18 sind, Leute, die mitgehen bei den ersten Spielen, die sie begleiten. Wir haben in Köln so eine Art Patensystem, da gibt es dann ehemalige oder aktive Schiedsrichter, die mitgehen und so bei den ersten paar Spielen sie begleiten, ihnen die Formalitäten, die Regeln, hinterher Feedback geben, sie so ein bisschen an die Hand nehmen. Es gibt in anderen Kreisen das sogenannte Tandem-Modell. Das sieht dann so aus, dass der ältere Schiedsrichter, also die laufen im Prinzip, wie man beim Fahrrad Tandem fährt, die laufen quasi die ganze Zeit nebeneinander her. Das ist, glaube ich, in Bad Tölz ursprünglich eingeführt worden. In der ersten Halbzeit pfeift der ältere, schon der erfahrenere Schiedsrichter, und der neue läuft einfach nur nebenher und sieht, wie der läuft und was der bespricht und was der pfeift. Und in der zweiten Halbzeit werden dann die Rollen getauscht. Da hast du dann den Jungen, der pfeift, dann den Älteren, der hinterherläuft und ihm vielleicht auch ein paar Sachen erklärt. Auch ein ganz interessantes und ein attraktives Modell, sagen viele, aber wie gesagt, über diese Praxiserfahrung, da kommt es natürlich vor allen Dingen dann, dass man merkt, ist das jetzt mein Ding oder ist es das nicht.
Ja.
Dafür brauchst du Feedback von erfahrenen Schiedsrichtern, du brauchst eine gute Anleitung natürlich, aber in letzter Konsequenz musst du für dich selbst entscheiden, ob das was für dich ist oder nicht. Und das zeigt sich dann tatsächlich erst in der Praxis.
Ja. Hört sich an, als würdest du es generell aber als Stärke des gesamten Ausbildungssystems verstehen. Wie siehst du oder wie seht ihr denn generell das Ausbildungssystem? Gibt es Schwachpunkte, wo ihr sagt, da müsste man dringend ansetzen? Oder ist die Entwicklung oder die Grundtendenz per se erstmal positiv?
Ja gut, ich denke einfach, dass gerade die jungen Schiedsrichter, die da reinkommen, die wollen, was wollen die? Oder? Die wollen eigentlich eine attraktive Ausbildung, sie wollen ja weiterkommen, sie haben ja irgendwo Ziele, sie haben irgendwo Pläne, die möchten sie eigentlich verwirklicht sehen, also man muss sie führen. Ich glaube, man muss sie eben auch begleiten, oder sie müssen im Prinzip aufgenommen werden in eine Schiedsrichterfamilie, und man muss mit ihnen sehr, sehr viel arbeiten, vor allem am Anfang. Oder? Da hat man wahrscheinlich auch etwas weniger Fluktuation im Prinzip von den Schiedsrichtern. Das wäre mal das eine, oder? Auf der anderen Seite kannst du das nicht verhindern. Also das ist natürlich für viele, die werden auch gepusht, also so nach dem Motto, mach das für den Verein, mach das für uns, geh mal da rein, oder? Und merken dann halt wirklich nach einem Jahr, das ist nicht mein Ding. Oder? Also man wird das immer haben, dass wir ungefähr 50%, ich weiß nicht, wie die Zahlen sind in Deutschland, in der Schweiz sind es ungefähr 50%, die nach einem bis zwei Jahren hören die wieder auf, oder? Und wie gesagt, und die Gründe sind da vielfältig. Ich glaube eher, dass man halt eben auch den Einstieg bei den jungen Schiedsrichtern. Wir haben ganz, ganz viele Junge, die wollen eigentlich Schiedsrichter machen. Es ist etwas Attraktives, so mit 13, 14, 15, 16 Jahren Schiedsrichter zu machen, weil man hat das erste Mal, kann man selbstständig Entscheidungen treffen, man kann da rausgehen, man hat Macht, man kriegt sogar noch Geld dafür. Und das ist etwas Attraktives und die Jungen, die wollen eigentlich das machen, oder? Und ich glaube, wir müssen das noch viel mehr fördern, dass sie da eben auch Geld verdienen können, dass das etwas Attraktives, etwas Tolles ist. Und dann hast du halt eben nicht nur 50 Schiedsrichter, die beginnen, und dann hast du wieder 25, die aufhören. Du hast dann vielleicht 100 und es hören immer noch 50 auf, aber dann hast du noch 50. Und das muss eigentlich das sein, wir müssen noch mehr dazu bringen. Und das kann eben dazu, ich glaube eben, dass die Hürde zu groß ist. Wir haben zu lange Kurse, um endlich Schiedsrichter zu werden. Also diese ganzen Regelkenntnisse, die man denen da beibringt, in langen Abendkursen oder Kursen, also bei uns in der Schweiz ist es so, du kannst sagen, wenn es nicht so ist in Deutschland, das ist ein Riesenaufwand. Und das scheuen die zum Teil auch. Und ich denke eben, warum nutzt man nicht das Internet zum Beispiel? Okay. Also ihr könnt doch die Regeln auch lernen, über
Fernkurs quasi.
Fernkurs?
Ja, ja. Also, über E-Learning.
Ja, 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 ja. Und da macht ihr den Test. Ihr könnt sogar den Test machen über E-Learning. Und ich glaube, wir müssen viel mehr über diese Mittel die Schiedsrichter akquirieren. Und dann haben sie den Test und sie haben den Schein. Und jawohl, ich habe den Test bestanden. Super, also gut, logisch müssen sie noch etwas laufen wahrscheinlich. Aber dann sind sie Schiedsrichter und dann gehen sie auf das Feld. Und dann müssen sie begleitet werden. Und das ist wichtig und dann bleiben sie wahrscheinlich auch länger. Und wir haben mehr Schiedsrichter, die überhaupt beginnen. Die Hürde ist zu groß oft, oder?
Also dieser Bereich E-Learning nimmt auf jeden Fall auch zu. Der wird auch bereitgestellt, immer ergänzend zunächst mal zu den sogenannten Anwärterlehrgängen, also den Neulingslehrgängen in Deutschland. Wie lange das jetzt konkret dauert, das ist von Verband zu Verband oder von Kreis zu Kreis, da war es auch unterschiedlich. In Köln zum Beispiel 4 Wochenendtage. Samstag, Sonntag und dann nochmal eine oder zwei Wochen später nochmal Samstag, Sonntag. E-Learning, wo du die ganzen Regelkunde nochmal drin hast, die ist parallel. Da kann man aber auch in Köln, muss ich selber sagen, obwohl ich dafür zuständig bin, noch viel mehr machen, denen vielleicht gewisse Dinge ersparen. Und man sagt, ihr braucht jetzt nicht die sogenannten kleinen Regeln, Abstoß, Eckstoß, Einwurf und sowas. Das müssen wir mit euch nicht machen. Lest euch das zu Hause durch, das ist simpel. Ja. Das fragen wir dann ab, wir machen lieber in der Zeit irgendwas anderes. Es gibt noch einen Punkt, der nicht ganz unwichtig ist in dem Zusammenhang. Das wird wahrscheinlich auch eher ein bundesweites Phänomen sein. Aber für Köln zumindest kann ich das sagen, dass das in den vergangenen, ich weiß nicht wie viele Jahren, eigentlich immer so gewesen ist. Machst du einen Neulingslehrgang, sitzen da 80% unter 18-Jährige. Mhm. Also Leute, die irgendwie 20 plus sind, 30 plus, 40 plus, die kommen da kaum hin. Da kommen Leute hin, die sind minderjährig. 80% sind sogenannte Jungschiedsrichter, also die werden dann Jungschiedsrichter. Und von diesen 80% spielen noch selber total viele. Das heißt, wenn die Schiedsrichter geworden sind, spielen die noch selber im Verein, ja. Die allermeisten, ja. Und sie pfeifen. Das musst du erstens miteinander irgendwie vereinbaren können. Mhm. Je nachdem, in welcher Jugend du spielst, kriegst du auch einen einfachen terminlichen Konflikt.
Ja.
Und es ist schon irgendwann so, wofür entscheidet man sich denn dann? Da sind schon auch viele, die sagen, beides zusammen geht irgendwie nicht und dann spiele ich lieber. Ich bin ein aktiver Fußballer, kann ich ja auch verstehen. Ich finde es doch geil, gegen den Ball zu treten. Wenn du sagst, ich habe meine Spielerkarriere gegen eine Schiedsrichterkarriere eingetauscht, da gucken die Leute immer so komisch und sagen irgendwie, Schiedsrichter?
Ja.
Ist das nicht geiler zu spielen? So. Und ja. Dann hast du halt einfach viele, die sagen, ja, nee, vielen Dank, ich habe es versucht und ich kann die Regeln jetzt auch besser, immerhin. Ne? Aber so nach einem Jahr sagen sie dann, nee, ich glaube, ich krieg's nicht vereinbart und bin lieber weiter Spieler als Schiedsrichter zu sein. Und das ist schon auch ein Problem. Und dann sind wir nämlich an dem Punkt, Urs hat gesagt, die muss man führen, das muss man ganz sicher. Du musst dir natürlich Angebote machen, die sie nicht ausschlagen können. Und du sagst, warum ist das jetzt plötzlich geiler, Schiedsrichter zu sein. Was bieten wir euch denn?
Ja.
Irgendwelche Seminarfahrten, Besuch von Fußball-Bundesligaspielen. Wir laden ehemalige oder aktive Bundesliga-Schiedsrichter vielleicht ein, die da mal vorbeikommen und solche Sachen halt. Aber ja. Die Aufstiegschancen sind im Schiedsrichterwesen natürlich auch, naja, das ist halt schon, also Bezirksliga, Landesliga und sowas, das geht alles noch relativ schnell. Aber alles, was darüber hinauskommt, ist dann schon nochmal so eine ziemliche Herausforderung. Und das sind dann so auch natürliche Hürden, wo man sagen muss, es wird auch immer so sein, dass jemand, der selber noch spielt, sich dafür entscheidet, einfach weiter Fußballer zu sein und nicht Schiedsrichter zu werden.
Ja. Schwerpunkt, ja. Sich, klar. Hat sich denn in der Ausbildung auch was verändert durch die höhere Geschwindigkeit bei Regeländerungen, die von oben runterkommt? Kann man das überhaupt irgendwie auffangen oder muss man da auch darauf vertrauen, dass die da vor einem sitzen, mit diesem Tempo mithalten können?
Naja, wenn du neue Schiedsrichter ausbildest, dann lernen die ja in dem Moment die Regeln so, wie sie sind.
Ja.
Was einfach bedeutet, dass das Präsentationsmaterial, das du da hast, also die Unterlagen natürlich entsprechend aktualisieren und anpassen muss. Das geschieht aber und jemand, der dann neu ist, der wird vielleicht noch wissen oder wird vielleicht noch sagen, wieso, war das letztes Jahr irgendwie nicht noch anders? Na egal, da war ich ja noch kein Schiedsrichter, dann lerne ich es jetzt halt von der Pike auf. Das geht so, schwieriger ist es schon, Leuten, die Schiedsrichter sind,
ja,
das beizubringen, denn wenn du, wie das in den letzten 3-4 Jahren der Fall gewesen ist, wirklich exorbitant viele Regeländerungen hast, ist es gerade bei Leuten, die seit Jahren oder Jahrzehnten pfeifen, wirklich und auch vielleicht schon ein bisschen älter sind, wirklich schwierig. Und auch wirklich auf unterem Kreisliga-Niveau vielleicht pfeifen und sagen, wir haben irgendwie gar nicht mehr Ambitionen, denen klarzumachen, was jetzt irgendwie alles neu ist und warum das, was sie jahrzehntelang gewöhnt gewesen sind, plötzlich nicht mehr machen dürfen. Da kann schon eine einfache Regel, wie dieses Ding mit dem, jetzt darf der Abschluss halt im Strafraum angenommen werden, einfach zum Problem, wenn du hast 20 Jahre so gepfiffen, jetzt nimmt der den plötzlich im Strafraum ein, an, du bist das gewöhnt, dass die Pfeife zum Mund geht. So, nächstes Jahr, das darf ich ja jetzt nicht mehr. Aber das ist noch harmlos, gibt aber ganz andere Sachen, Handspielregel beispielsweise, wo man echt sagen muss, das ist im Bereich Kreisliga eigentlich eine Überforderung. Ich muss das jetzt in Köln im nächsten Monat in einem Präsentationsblock den Leuten darbieten. Da muss man schon, jetzt nur exemplarisch kurz auszuführen, das bringt es nicht, wenn du den 20 Szenen aus der Bundesliga zeigst, mit Videoassistenten eingriffen. Du musst denen sagen, was ist denn für eure Praxis wichtig? Ihr könnt doch gar nicht so genau sehen, ob der Ball vom Oberschenkel an den Arm gesprungen ist.
Ja.
Dir musst du 2-3 klare Sachen sagen, kurze Distanz, Pfeife weg. Arm ganz oben, dann pfeifst du das. Und wenn du siehst, der Ball, die Hand geht zum Ball, dann pfeifst du das auch so. Und dann hast du mal so 3 grobe Orientierungspunkte, das kriegt von denen auch noch jeder klar. So, die ganzen Kleinigkeiten und was ist, wenn zuerst da ging und dann das, das kannst du alles weglassen. Das kriegen die auf dem Aschenplatz eh nicht gepfiffen und müssen das auch gar nicht. Da kräht eh keiner nach.
Und dann haben wir auch die andere Seite noch, die Spieler, die es ja eigentlich auch mitbekommen müssten. Also die müssten ja auch die Regeln, nach denen sie spielen sollen, eigentlich auch genauso kennen, also in der idealen Welt zumindest.
Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Genau, das wäre nämlich jetzt die Frage, wie ist es denn?
Ja gut, das kannst du irgendwie vergessen. Also ich glaube, da träume ich nicht mehr davon, dass die Spielregeln auch noch können. Nee, also die werden das nie lernen, also mal ganz grundsätzlich. Die Fußballer können die Spielregeln nicht. Das merken sie meistens in dem Moment, wo sie irgendwo einen Trainerschein machen möchten, merken sie auf einmal, wie geht das? Also nein, weil die sagen, für das ist der Schiedsrichter da, oder? Und darum ist es eigentlich auch wichtig, dass der Schiedsrichter halt wirklich der Experte ist auf dem Feld. Und es hat immer einen Vor- und Nachteil. Wenn sie die Spielregeln nicht können, kannst du als Schiedsrichter eigentlich pfeifen, was du willst. Sie merken sowieso nicht, ob es richtig oder falsch ist. Also du hast weniger Protestfälle. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch, hätte man vielleicht etwas mehr Akzeptanz, wenn sie die Spielregeln kennen würden. Aber wie gesagt, man kann das, ich glaube, man kann es nicht ändern. Man kann es wirklich nicht ändern. Man hat ganz viele Versuche gemacht, dass man die Spieler pfeifen lässt, dass die Spieler pfeifen, dann pfeifen sie immer die Spieler, aber sie kennen ja die Spielregeln trotzdem nicht. Dass sie sich richtig damit beschäftigen, ich glaube, etwas. Wie gesagt,
in den ersten 2 oder 3 Ligen gibt es ja dann aber auch vor jeder Saison dann quasi die Lehrgänge für die Spieler. Ich weiß nicht genau, wie das strukturell abläuft, dass jemand vom DFB kommt und dann die neue
Bundesliga-Schiedsrichter geht dahin.
Okay. Und dann alles darstellt. Weißt du oder kannst du einschätzen, wie da auch dann die Stimmung ist? Nehmen die Spieler das?
Schlecht ist die Stimmung.
Nehmen sie es ernst?
Geht so. Also nach dem, was ich gehört habe, ist das unter den Spielern extrem unbeliebt. Das ist eine Pflichtveranstaltung, die sie also mitmachen müssen. Gerne auch mal versehen mit einem Handyverbot, damit nicht jeder an seinem Smartphone rumspielt, wenn der Schiedsrichter da vorne gerade was erzählt. Also da schwärmen Bundesliga-Schiedsrichter aus und die berichten unterschiedliche Dinge. Es gibt schon auch Vereine, wo sie sagen, das war heute ein prima Abend, den wir da gehabt haben. So, jetzt ist nicht flächendeckend abgefragt natürlich, aber das ist nicht besonders beliebt. Das ist eine Pflichtveranstaltung. Die sitzen dann halt da, müssen sich das anhören. In der Regel sind es halt die Regeländerungen, die da bekannt gegeben werden. Oder wenn es mal weniger gibt, dann gehen die Schiedsrichter hin und sagen, wir haben in der kommenden Saison folgende Schwerpunkte. Wir werden stärker achten auf, keine Ahnung, Ellbogenvergehen von mir aus oder das Thema Handspiel oder was auch immer. Also solche Geschichten. Ist legendär, solche Berichte, dass Thomas Müller ganz viel nachfragt beispielsweise und die Schiedsrichter dann irgendwie peinigt. Aber es ist auch bei ganz, ganz vielen so, dass sie eben, bei ganz vielen Schiedsrichtern so, dass sie sagen, die Aufmerksamkeit, das Aufmerksamkeitslevel ist nicht besonders hoch gewesen. Wie gesagt, weil es einfach nicht besonders populär ist, da mit zuzuhören, obwohl es eigentlich ihr Rüstzeug ist. Und dann muss man sagen, du hast das ja gerade auch schon sehr deutlich gemacht, dann merkt man dann nach einer Regeländerung in den Interviews, da ist es dann, das war doch eine klare Notbremse, wieso gibt er dafür nicht rot, wenn du sagst, Junge, seit 3 Jahren ist es, wenn du tackelst im Strafraum, das Ding ballbezogen ist, gibt es halt nur gelb und nicht mehr rot. So, warum fragst du das nach 3 Jahren immer noch? Wieso weißt du das nicht? Das gibt's doch gar nicht. Ne? Das spricht sich sehr, sehr langsam rum und es gibt eher wenige Ausnahmen von Spielern, die wirklich interessiert daran sind, das ganz genau zu kennen. Bad Stuber ist so ein Fall, tatsächlich. Thomas Müller ist es bekannt, bei Christoph Kramer ist es bekannt, dass sie sich sehr dafür interessieren und auch wirklich hinterher sind, aber bei ganz vielen ist es auch so, ist mir egal und das merkt man dann. Das sind halt einfach Pflichtveranstaltungen.
Ganz praktische Frage, in welcher Sprache findet es statt? Ist es Deutsch dann? Oder? Ja. Okay. Das da werden sich wahrscheinlich dann Spieler, die sich mit dem Deutschen jetzt das Schwere tun, schon bequem zurücklehnen und das über sich ergehen lassen.
Ja. Wenn da nicht irgendwie noch ein Übersetzer sitzt, womit ich jetzt nicht rechnen würde.
Ja.
Weil die Bundesliga-Schiedsrichter können auch Englisch, aber die Fortbildungen sind meines Wissens auf Deutsch.
Ja.
Haben sich denn in den letzten Jahren die Anforderungsprofile, die an den Schiedsrichter selber gestellt werden, um in den Top-Ligen pfeifen zu dürfen, auch stark verändert? Oder anders gefragt, was muss man denn jetzt so auf Sicht der nächsten 5 bis 10 Jahre, wenn man so ein bisschen die Entwicklung im Kopf hat, alles mitbringen, um Top-Schiedsrichter zu werden?
Man muss so sein wie Urs Meier.
Nee, das muss man nicht. Gewisse Sachen helfen, aber ich glaube schon, natürlich, die Anforderungen sind viel größer geworden. Das Spiel ist viel schneller geworden, es wird noch mehr in den Medien, der Druck ist noch größer auf die Schiedsrichter eben vor allem, es ist viel, viel schneller geworden und durch das müssen die Schiedsrichter natürlich auch dementsprechend arbeiten. Sie müssen noch besser trainiert sein, sie müssen noch seriöser leben, sie müssen noch mehr... müssen eigentlich noch mehr taktisch geschult werden, sie müssen noch mehr im Fußballtechnischen geschult werden. Da gibt es immer noch Luft gegen oben, da bin ich überzeugt. Also das ist eigentlich für mich das Hauptproblem, dieses Fußballverständnis, den Fußball zu leben. Und da denke ich eben auch in der Ausbildung, wir müssen viel mehr arbeiten mit den Technikern zusammen. Wir müssen mit Stürmern, Ex-Stürmern zusammen. Wir müssen mit Ex-Torhütern, mit Ex-Verteidigern, mit Trainern zusammen müssen wir Schulungen machen, um dieses Fußballverständnis zu verstehen. Wie funktioniert ein Torhüter bei einem Eckball? Wie funktioniert ein Stürmer? Wie funktioniert das? Und wenn du die Sichtweise mal siehst, dann siehst du auch den Fußball besser. Dann siehst du auch, aha, wegen dem passiert das. Und dann bist du bereit auf diese Entscheidung. Und wir müssen bereit sein für diese Entscheidung. Wir müssen vorausschauen können. Und das ist eigentlich die Herausforderung, die Schiedsrichter in diesem Bereich noch besser zu schulen, um weniger Fehler zu machen, um auch eine größere Akzeptanz dann im Prinzip zu erreichen gegenüber den Spielern und gegenüber den Fans. Und da gibt es immer noch Luft gegenüber. Aber nochmals, wenn ich die Zeit angeschaut habe, wo ich gepfiffen habe und heute, die Schiedsrichter sind heute über das Band weg viel besser im Prinzip geschult. Sie sind besser konditionell drauf. Nein, also das auf jeden Fall. Aber was ich manchmal so einen kleinen Haken drin habe oder im Prinzip so einen Punkt habe, das Fußballverständnis oft, da habe ich oft das Gefühl, Da müsste mehr passieren. Da müssten wir offener sein gegenüber neuen Schulungen, eben wie ich gesagt habe, mit den Technikern zusammen. Da müssten wir uns öffnen und das würde uns weiterbringen.
Hast du auch das Gefühl, dass es ein bisschen die Regeländerungen vielleicht sind, die teilweise sehr faktenorientiert sind und versuchen, die Spielräume einzuengen, dass es dann auch so eine Art des Pfeifens begünstigt, dass da nur noch sehr wenig von so einer Intuition lebt.
Ja gut, das haben wir mit dem War noch und weiß ich nicht. Ja. Aber ich glaube, wir müssen nochmals, wenn ich die Bundesliga angeschaut und ich schaue die Bundesliga wirklich an, seit ich eigentlich auf der Welt bin, eines der bestgeleiteten Spiele war das Spiel Dortmund gegen Bayern München von Manuel Gräfe vor ungefähr einem Jahr oder eineinhalb Jahren. Das war das bestgeleitete Spiel. Und warum war es das bestgeleitete Spiel? Weil es eben einfach genau mit all diesen Aspekten geleitet war, mit Fußballverstand. Der hat das gesehen, wo muss ich den Punkt setzen, wo muss ich die gelbe Karte geben, wo muss ich das Gespräch suchen und so weiter. Und das sind die Sachen, die mir heute fehlen. Man pfeift eigentlich mehr. Wir müssen wieder mehr Spielleiter haben. Wir haben viele Schiedsrichter. Wir müssen mehr zu denen gehen. Wir müssen Spielleiter haben. Einer, der das Spiel leitet, der das Gespür hat, eben Manuel Gräfe hat es jetzt gesagt, Colina und Meier, das sind noch mehrere Schiedsrichter, die wir gehabt haben, die das auch gekonnt haben. Wir haben auch heute Schiedsrichter, die das können. Aber in diesen Bereich müssen wir reingehen. Und diese Schiedsrichter, die haben alle Akzeptanz gehabt. Die konnten einen Elfmeter geben, der keiner war. Und alle haben gesagt, wenn der einen Elfmeter gibt, ist ein Elfmeter. Oder? Ob das heute immer noch so geht mit den vielen Kameras, ich weiß es nicht. Wir hatten auch viele Kameras. Und es ging trotzdem irgendwie, oder?
Weil das geht auf dem Platz auf jeden Fall schon. Du merkst es ja bei den Spielen von Gräfen, gerade bei dem Spiel, das du angesprochen hast, wo sehr viele wirklich kritische Entscheidungen eigentlich dabei waren, die aber nicht kritisch geworden sind, weil Gräfe erstens richtig entschieden hat und zweitens natürlich auch im Sinne des Fußballs entschieden hat. Der kommt so sehr über die Akzeptanz, dass es einfach auch keine große Rolle spielt auf dem Feld, ob eine Entscheidung richtig ist oder falsch. Wenn die zu dem Spiel passt, wenn man das Gefühl hat, okay, das reicht mir jetzt einfach nicht, was da passiert ist, sondern kannst du ihm mit fünf Zeitlupenperspektiven nachweisen, da hat es doch ein Foul gegeben, das interessiert in dem Moment aber keinen. Aber davon lebt er halt auch sehr stark. Andere irgendwie weniger, und da geht aber dann auch keiner dran und sagt, das ist jetzt ein Fehler, weil alle genau das sagen, was du auch sagst. Der hat es doch insgesamt so fantastisch im Griff gehabt und keiner wollte was von ihm. Und dieses keiner will was von dir, ist ja auch ein unglaublich wichtiger Aspekt, diese Sache mit der Akzeptanz. Du pfeifst irgendwas und wenn da keiner protestiert, kann trotzdem was gewesen sein, natürlich, aber die Leute haben es gefressen in dem Moment, haben eingesehen, das passt jetzt, damit sind wir einverstanden, damit können wir leben, also ist es auch im Sinne des Fußballs.
Ja. Das muss immer im Sinne des Fußballs sein. Ein Schiedsrichter, ein guter Schiedsrichter, der spürt einfach, was wehtut. Und zwar körperlich wehtut und auch physisch oder psychisch, besser gesagt, psychisch wehtut. Der muss das spüren. Und wenn du solche Schiedsrichter hast, die haben immer eine Akzeptanz in allen Ligen. Oder? Und wir müssen aufhören, dass wir Schiedsrichter haben, die so eben so diese Regelschiedsrichter, diese Polizisten. Wir brauchen keine Polizisten, wir brauchen, wie gesagt, wir brauchen Spielleiter, die den Fußball lieben, die den Fußball verstehen. Und wir müssen sie dahin führen. Und eben auch gerade junge Schiedsrichter, die vielleicht aus einer ganz anderen Schiene kommen, wir müssen sie zum Fußball hinführen. Wir müssen mit diesen Technikern im Prinzip zusammen, müssen wir denen den Blickwinkel öffnen. Und dann pfeifst du automatisch viel, viel besser.
Und das ist auch ein interessanter Punkt, nur noch ganz am Rande, dass es in anderen Sportarten, Eishockey zum Beispiel, gar nicht mal so wenige Fälle gibt von Ex-Spielern, die Schiedsrichter werden und die durchaus auch eine Chance haben, dann auch in höheren Ligen zu pfeifen, das im Fußball völlig undenkbar ist. Ja. Alleine schon, wir hatten es vorhin bei der Veranstaltung auch davon, weil irgendwie vollkommen klar ist, so, es gibt so eine Altersstruktur, die so extrem in Richtung, was hat das vorhin zu Recht auch Jugendwahn genannt, verschoben worden ist. Man sagen muss, ein Fußballer, der heute mit, sagen wir mal, 35 oder sagen wir mal 33 Jahren aufhört, dem würde keine Chance gegeben werden, wenn er das wollte. Die meisten wollen es auch nicht wahrscheinlich, aber nehmen wir an, es wäre so. Der hätte mit 33 Jahren keine Chance, in die Bundesliga zu kommen, weil er da viel zu alt dafür wäre nach dem gegebenen Alterssystem. Kann man sagen, warum nimmt man nicht den und schleust den an allen vorbei, dann doch irgendwie die Bundesliga einfach, weil er es kennt und weil er es können müsste so.
Kann ich prinzipiell eine Ausnahmeregelung so schaffen und dann musst du eigentlich an dem System selber
genau arbeiten. Ja. Es gibt ganz wenige Fußballer, die zumindest mal Schiedsrichter waren. Martin Harnik beispielsweise ist so ein Fall. Jetzt muss ich kurz nachdenken.
Ja, wir hatten, in der Schweiz hatten wir zwei.
René Volland vom Karlsruher SC.
Naja, wir hatten zwei. Wir hatten Serge Mumenthaler, hieß der war. Ja. Und wir hatten den Deiner,
Mumenthaler hat auch in Deutschland gepfiffen, noch in der Bundesliga.
Ja, und bei dem Austausch. Genau, und Deiner hat unter anderem das Drama von Haselberg gepfiffen, dieses Finale im Landesmeistercup, und hat auch in der Weltmeisterschaft gepfiffen. Der war auch Spieler in der ersten. Ja, es hat solche gegeben. Und die mussten aber auch den ganz normalen Weg gehen. Also die hatten auch. Also Deiner zwar nicht, Deiner war so einer, der schnell ging. Und der muss man sagen, als der schnell vorbeiging, der hat relativ viel Scheiß gepfiffen in der obersten Schweizer Liga. Also der musste dann relativ lange da, der musste da auch lernen,
ja.
Und dann wurde dann international, oder? Weil auch die, die müssen irgendwo, aber ich glaube auch, wir müssen versuchen, ehemalige gute Fußballer müssen wir zu den Schiedsrichtern bringen. Und wenn wir, jetzt mache ich wieder die Klammer, wenn wir eben den Profi-Schiedsrichter haben, der eben auch dementsprechend gut verdient, der eben auch diese Strukturen hat, dann bin ich überzeugt, dass man eben auch, Spieler finden würde, die vielleicht mit 27, 28 einen Kreuzbandriss haben, wo die Karriere vielleicht irgendwo ins Wanken gerät. Also wir sprechen jetzt nicht von Philipp Lahm und von Müller, aber wir haben so viele Fußballer, die irgendwo aufhören, so in diesem Bereich, die irgendwas Neues suchen. Warum nicht Schiedsrichter? Mhm. Und wenn die Möglichkeit haben, Profi-Schiedsrichter zu werden und noch eine Möglichkeit haben, vielleicht noch in den internationalen Bereich zu kommen, dann haben die eine Motivation. Wenn die aber das nicht haben, die sagen, ja, du musst da irgendwo in den unteren Ligen herumgucken, ja, dann kannst du es vergessen. Ja.
Aber wie wichtig würdet ihr es denn dann sehen, dass, Vereine zumindest in den oberen zwei, drei Ligen eigene Schiedsrichterabteilungen tatsächlich auch haben? Ja, weil fördert zum einen erstmal die Akzeptanz im Verein, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, da die Synergien herzustellen. Die einen bringen den anderen eine Schiedsrichterei bei und die Schiedsrichter gucken beim Spielen zu. Und wäre natürlich vielleicht auch gerade ein Startpunkt zumindest für diese Fälle, wo man sagt, Ex-Spieler fangen dann darüber hin an.
Ja, ich glaube jetzt, dass das für einen Verein wie jetzt zum Beispiel den VfB Stuttgart oder für die Spitzenvereine, dass es ein Muss ist im Prinzip, die Schiedsrichter auch zu fördern und dass man eine Schiedsrichterabteilung hat und so weiter. Und ich glaube, gerade die großen Clubs, die haben ja einen Vorteil, oder? Ich meine, die können ja den jungen Schiedsrichtern unglaublich viel bieten. Die können ja ein Jahresabonnement bieten, sie können den Zugang bieten irgendwo, dass sie mal Kontakt haben mit den Spitzenfußballern in dieser Liga. Ich meine, das ist ja jeder Junge, der Schiedsrichter machen will, der rennt ja, der müsste ja eigentlich sagen, da will ich ja dabei sein, oder? Aber da hat ja gerade so ein großer Verein wie jetzt der VfB Stuttgart, hat ja einen riesen Vorteil. Aber da müssen sie ihre Verantwortung eben auch wahrnehmen und da wirklich sagen, hey, verdammt nochmal, wir wollen nicht nur die besten Fußballer haben, wir wollen auch die besten Schiedsrichter haben. Ja, das soll ein Ziel sein. Ja.
Du nickst, Alex, siehst du
ihn? Ich nicke, ich stimme zu. Ich habe gleichzeitig so ein bisschen überlegt, dass man natürlich auf der einen Seite das schon auch braucht. Also ich kenne das jetzt oft von den Mittelrhein-Vereinen, die dann auch sagen, klar, wenn wir ein Champions-League-Spiel ist, in Leverkusen zum Beispiel, dann wird ein Teil der Schiedsrichter-Tickets ja speziell für die Schiedsrichter aus dem Verein zurückgelegt. Das ist prima. Es ist auch so ein bisschen dann, einerseits ja, auf jeden Fall, klar. Andererseits zieht es dann halt immer auch die jetzt nicht sehr zahlreichen Schiedsrichter so ein bisschen von den kleinen Vereinen natürlich weg,
ja.
die nicht viel mehr bieten können, als jetzt zu sagen, wir bezahlen euch pro Jahr ein Trikot, eine Hose, einen Satz Stutzen, vielleicht ein paar Schuhe, wobei das normalerweise nicht gemacht wird. Ne? Also so, es war so ein bisschen so, ja, aber dann geht man halt wegen der Tickets irgendwie zu dem großen Verein oder wegen diesem oder jenem. Trotzdem ist es natürlich richtig, das zu machen, aber es ist so ein bisschen was, worunter dann auch kleine Vereine vielleicht leiden, weil sie die Schiedsrichter da nicht kriegen. Wobei ich da ja auch dann sagen würde, da ist es halt auch einfach ganz nett, wenn die Schiedsrichter eingebunden sind, wenn sie es denn sein wollen, in solche Strukturen. Also grundsätzlich sollte einfach in jedem Verein, sag ich einfach mal, auch bei den kleineren es jemanden geben, der sich darum kümmert. Das muss keine Abteilung sein, ist es bei vielen einfach auch nicht, aber der einfach klar macht, so, wir sind für euch da. Ihr seid wichtig und es ist ja wirklich auch so, gerade im Amateurbereich, noch den letzten Satz dazu, der Spielbetrieb wird ja nur gewährleistet, wird die Vereine Schiedsrichter stellen. Insofern sind sie auch gezwungen, das zu tun. Sonst gibt es Ordnungsgelder. Mhm. Und teilweise auch Schlimmeres. So. Manchmal kriegt man dann Leute an den Start, die gar nicht Schiedsrichter werden wollen und denen dementsprechend auch pfeifen. Das ist natürlich keine gute Idee, aber anders geht es halt nicht. Aber man muss ihnen vor allen Dingen natürlich dann auch vereinseitig die Wertschätzung entgegenbringen und sagen, ihr müsst eure Trikots nicht bezahlen, die Hosen nicht bezahlen. Wir sparen ja Strafgelder, dann können wir es auch an euch weitergeben.
Ja, ja.
Es gibt noch einen Punkt, auch wenn es zeitlich so, ja, schon eine halbe Stunde Marke ist, der mich jetzt noch sehr interessieren würde, den du vorher angesprochen hast, Urs, in der Diskussion. Du hast so ein bisschen die Typenfrage aufgebracht und hast mehr nach Typen im Schiedsrichterwesen gefordert. Könntest du ein bisschen konkret beschreiben, was du konkret unter dem Typ Schiedsrichter verstehst, der das quasi dann ausstrahlen sollte? Und wenn es in der Bundesliga Leute in dieser Form gibt, Leute, die du dementsprechend sehr, sehr positiv wahrgenommen hast?
Ja, denke schon. Also nicht nur in der Bundesliga. Ich glaube einfach, es ist immer wichtig, gerade in der Schiedsrichterei, dass wir nicht irgendwie versuchen, eine Uniform zu bringen. Dass jeder gleich ist, jeder gleich aussieht, jeder gleich funktioniert. Sondern wir brauchen Leute, die Persönlichkeiten haben. Und Persönlichkeiten, die haben halt Ecken und Kanten, die haben Hörner. Und wir müssen nicht versuchen, diese Hörner runterzuschleifen, bis man sie nicht mehr sieht, sondern wir müssen im Prinzip mit denen umgehen können. Und ich glaube, da ist eigentlich heute das Problem, dass man oft diese schwierigeren Typen, dass wir denen so viele Steine in die Wege legen, dass sie die aufhören, dass sie irgendwann sagen, okay, ja, scheiß, dann höre ich halt auf, die verstehen mich sowieso nicht, um meine Art zu pfeifen oder keine Ahnung was. Also wir, glaube ich, dass wir halt einfach im Prinzip sogar solche Typen suchen sollen, oder? Also ob das jetzt in der Basis ist, die sollen dazukommen, vielleicht auch schwierige Typen, die nicht auf den ersten Blick der ideale Schiedsrichter sind, oder? Dass man die auch dazu motiviert, mach Schiedsrichter, mach das, du darfst deine Art irgendwie leben, ja, und die nicht irgendwo in ein Korsett zwängt, oder? Aber das ist eigentlich vor allem bei den Verbänden, oder? Die Strukturen, die sind oft irgendwie anders, man kann mit denen nicht umgehen, oder? Man hat oft mit den Typen, hat man Mühe und dann kommen die gar nicht oder hören relativ schnell wieder auf. Aber wie gesagt, im Spitzenfußball zum Beispiel, ich habe immer wieder gesagt, gebt mir die schwierigen Typen als Chef der Schweizer Schiedsrichter, gebt mir die schwierigen Typen, ich kann mit denen umgehen, ich will die. Ich will einen, der nicht immer Ja sagt, ich will auch einen, der mal Nein sagt, einen, der mal irgendwo in eine andere Richtung geht. Ich will genau diese Typen, oder? Weil die sind nämlich diejenigen, die oft dann auf dem Feld sich eben durchsetzen können, die eben dann oft auch
eine Autorität dazu gewinnen.
Ja, das sowieso. Ich meine, das ist ja sowieso. Ich meine, Schiedsrichter ist ja eines der besten Lebensschulen und es gibt uns sogar die beste. Es gibt ja nichts Besseres. Also, ich sage immer wieder jedem Eltern, die irgendwo so einen 14-, 15-, 16-jährigen Jungen haben oder auch Mädchen haben, schickt die ja zum Schiedsrichter. Es gibt keine bessere Lebensschule. Macht Schiedsrichter. Du musst Verantwortung übernehmen, du musst Entscheidungen treffen, du musst hinstehen, du musst Fehler umgehen können, du musst mit Menschen umgehen können. Es gibt nichts Besseres. Mach das, oder? Also von dem her, oder? Und so eben auch schwierigere Typen, macht das, geht da rein und ja, lernt dazu. Also perfekt.
Manuel Greff hat in dem Kicker-Interview im vergangenen Montag gesagt, dass das Ausbildungssystem des DFB auch ein bisschen deswegen problematisch ist, weil es eigentlich zugeschnitten ist auf die wenigen, die ganz oben pfeifen. Und sozusagen die Anforderungen, die da an die gestellt werden, runtergebrochen werden bis an die Basis. Man differenziert gar nicht großartig aus. Und das heißt aber auch, dass genau das passiert, was Aus gerade gesagt hat. Es spült halt bestimmte Typen nach oben, die vielleicht nicht unbedingt Typen sind, sondern eher so ein bisschen genormt, so ein bisschen angepasst. Ich kriege das in der Ausbildung schon auch mit. Das sind alles wahnsinnig zuverlässige Jungs mit einer akkurat sitzenden Frisur, um das mal so zu sagen, und Mädels natürlich auch, klar. Die aber auch dann auf dem Platz relativ ähnlich pfeifen. So. Die Ecken und Kanten fehlen tatsächlich. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, und wenn das teilweise noch in einem Alter ist, wo ich dann als Coach schon auch dabei bin, so mit Anfang 20, versuche ich auch so ein bisschen zu gucken, wo haben sie denn möglicherweise die Ecken und Kanten, wo haben sie ihre Zweifel, und dann wirklich auch zu sagen, bring mal so ein bisschen deine eigene Persönlichkeit dann auch damit ein. Ja. Lass dir das nicht alles abschleifen. So, ne? Und umgekehrt kann ich alles nur bestätigen, muss man wirklich auch sagen, bei Leuten, die so ein bisschen komplizierter sind, die aber eine Persönlichkeit darstellen, ne? dass die es wirklich schwerer haben, obwohl man ja eigentlich sagen müsste, die haben Verantwortung für 22 Leute auf dem Platz, plus irgendwas, Ersatzspieler und Trainer und Zuschauer und so weiter. Wenn die sich durchsetzen können, auch gegen Widerstände, muss das eine gute Schule sein. So, also bis jetzt mal zuzuspitzen, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das Ausbildungssystem jetzt auf irgendwelche Ja-Sager nur, auf irgendwelchen Ja-Sager basiert, aber wenn es dann so wäre und es gibt ein bisschen zu viele davon, die dazu angepasst sind, wie willst du denn deine Persönlichkeit überhaupt rausarbeiten? Du machst dann wirklich auch so, ich will nicht sagen, Dienst nach Vorschrift, aber du pfeifst dann so, wie es dir irgendwie vorgegeben wird. Und alle machen es irgendwie gleich und alle mit Anfang 20 ist es schwierig, jemandem gegenüberzutreten, der Ende 20, Anfang 30 ist, die Persönlichkeit zu haben, die Autorität zu haben, vielleicht auch einfach die Lebenserfahrung zu haben und zu wissen, was ist das für ein Typ, den ich da gerade vor mir habe, was für eine Form der Ansprache braucht der beispielsweise, wie kann ich den auf meine Seite ziehen, ich kann nicht mit allen gleich reden. Manche reden fast gar nicht, sondern lassen Karten sprechen oder kommunizieren, höchstens noch irgendwie nonverbal mit ihren Händen. Aber suchen nicht den Dialog beispielsweise, machen nicht mal den lockeren Spruch, und alle, die es tun und die es können,
haben es wesentlich leichter eigentlich, ne, weil sie Akzeptanz bei den Spielern bekommen. Und das ist in letzter Konsequenz das, worum es tatsächlich geht. Ich habe einen Schiedsrichter erlebt, den habe ich auch gecoacht über 2 Jahre. Bei dem war zu merken, der hatte genau diese Eckenkanten. Der hatte erstens einen Migrationshintergrund. Das ist kein Hindernis natürlich, aber es ist immer noch schwieriger, als es irgendwie autochthone Deutsche haben. Der hatte einen Laufstil, der war jetzt gerade nicht genormt, sondern das war so ein Ding, wenn du da hingeguckt hast, schon gesagt, sieht ein bisschen, ich will nicht sagen ulkig aus, aber das war schon nicht so, wie alle anderen gelaufen sind. Der war auch nicht ganz rank und schlank, aber der hatte auf dem Platz, weil er auch selber lange gespielt hat, eine Mordsakzeptanz. Der hat genau gewusst, mit wem er wie sprechen musste. Er hat immer die perfekte Ansprache. Der hat Lokalderbys gepfiffen, da ist er mit einer gelben Karte rausgegangen, weil ihm alle aus der Hand gefressen haben. Der hat Spieler eingenordet, die 10 Jahre älter waren als er, weil er genau wusste, wie er mit denen sprechen musste. Musste sie duzen, musste sie siezen, musste sie, ich übertreibe jetzt ein bisschen, anbrüllen oder eher streicheln. Mhm. Er hat das gesamte Repertoire drauf gehabt. Das war einer, wo ich mir gedacht, der müsste es eigentlich, also den habe ich auch dann als Coach sozusagen so ein bisschen gegen Widerstände versucht, dann durchzubringen. Er hat es dann auch, hat's auch geschafft, ist inzwischen aber dann mit der Funktionärslaufbahn eingeschlagen. Was war unglaublich mühsam, jemanden an diesem vorgegebenen System, der genormt hat, so vorbei sozusagen da reinzuschleppen und zu sagen, guck mal, wie der mit den Leuten redet.
Genau.
Ja, der hat einen etwas watscheligen Gang. Ja, der ist jetzt nicht ganz rank und schlank, hat jetzt nicht so diese, der hat auch ein bisschen weniger Haare und Migrationshintergrund und so. Das ist eine Bombe als Schiedsrichter. Ja, ja. Jeder frisst ihm aus der Hand. Die finden den geil, die finden das geil, wie der pfeift. Ne?
Sind das Dinge, die man aber quasi den Entscheidern dann erst schmackhaft machen muss, weil es dann nicht ihren Vorstellungen entspricht? Oder sehen sie es nicht selber, dann, dass das dann eben sein persönlicher Stil ist, der jetzt auch nicht irgendwie hinderlich ist?
In unterschiedlich. Manchmal muss man so, das kommt ganz drauf an. Also, okay. Kann ich jetzt auch nicht irgendwie, da kann ich jetzt wirklich nur für meinen eigenen Erfahrungsbereich sprechen. Da muss man schon so ein bisschen, die waren nicht so richtig überzeugt, weil sie fanden, dass er rhetorisch nicht so gut gewesen. Da muss man schon so ein bisschen nachhelfen, aber sie haben es dann letzten Endes auch gemacht. Also das, aber es ist schon so, dass so im Großen und Ganzen, wenn ich mir sehe, wie diese auch Kader der geförderten Schiedsrichter aussehen, das ist schon so eine. Da ist schon teilweise eine große Ähnlichkeit dabei und das kommt schon auch von dem Ausbildungs- und Fördersystem, dass vor allen Dingen solche Leute nach oben spült und dass es diejenigen, wie Urs auch gesagt hat, einfach schwieriger haben, die wirklich Ecken und Kanten haben. Ja. Dabei geht es gerade. Es gibt auch Ecken und Kanten, die sind wirklich einfach hinderlich. Wenn man sagen muss, damit ist für dich ab einer bestimmten Klasse einfach Schluss, höher kommst du nicht. Mehr kann man da auch nicht verkaufen. Das ist dann halt so, genau.
Also ich glaube, wir könnten noch 2-3 Stunden weiterreden mit dem Blick auf die Uhr. Will ich aber sagen, würde ich gern zu meiner letzten Frage kommen. Habt ihr denn, ihr habt ja einen guten Überblick über die Szene, sage ich mal, habt ihr eine Schiedsrichterin oder einen Schiedsrichter im Auge, den, wo ihr denkt, den wird man in den nächsten Jahren auch mal in höheren Klassen in der Bundesliga oder noch weiter sehen?
Also der jetzt im Amateurbereich ist
ja.
Und dann irgendwann das in die Bundesliga schaffen wird?
Könnte zumindest.
Oh, das ist immer ganz schwer zu sagen. Also es gibt schon eine Reihe von Schiedsrichtern, denen ich das prinzipiell zutrauen würde, aber man muss schon auch sagen, das Leistungsprinzip spielt natürlich nach wie vor eine große Rolle und die wichtigste Rolle, klar. Aber manchmal fängt es auch einfach davon ab, von bestimmten Konstellationen ab. Zum Beispiel, wann kommt das Jahr, wo der nächste Bundesliga-Schiedsrichter aufhört? Aufhören muss aus Altersgründen.
Ja.
Und wer ist dann gerade irgendwie derjenige, der sagt, der ist jetzt gerade auf dem Sprung?
Ja.
Und dass irgendwie sowas auch oft zu tun hat mit regionalen Interessen, mit politischen Interessen, mit Proportsinteressen, was dergleichen mehr ist, muss man auch nicht drüber reden. Das ist nach wie vor so, auch wenn das offiziell immer so von der Hand gewiesen wird. Insofern kann man nie so genau sagen, der wird es auf jeden Fall mal schaffen, weil der sich gegen alle Widerstände und gegen alle Interessen, der ist so geil, der wird auf jeden Fall alles schaffen. Also Sascha Stegemanns Bruder, Mitja Stegemann, der ist jetzt Drittligaschiedsrichter, halte ich für einen ausgesprochen talentierten, unparteiischen. Ich habe ihn selber auch gecoacht 2 Jahre lang. Ich sage das jetzt nicht deswegen, aber das ist schon ein bisschen, man kriegt halt so ein, ich sage es deswegen, weil ich den Werdegang halt besser mitbekommen habe. So, ne? Sascha kenne ich halt auch schon eine ganze Weile, weil er aus demselben Landesverband irgendwie kommt. Aber Mitja habe ich jahrelang mitbekommen, in der Bezirksliga beobachtet, in der Landesliga, in der Verbandsliga. Dann war ich sein Coach und habe so seine ganze Entwicklung mitgekriegt, wie er aufgetreten ist. Und das ist so ein Typ. Das ist so ein Typ, der ist groß und der macht es auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen anders als die anderen Kinder sozusagen. So im Umgang mit den Spielern, wie der mit denen spricht, die Wortwahl, die er da dann dabei bemüht und macht auch mal so ein paar Sachen, hat auch mal so ein paar unorthodoxe Konfliktlösungsmodelle so, ne? Ja. Wenn es dann irgendwie sein muss und arbeitet mit dem einen oder anderen Trick. Und das ist einer, wenn es für den gut läuft, glaube ich, das ist einer, den man tatsächlich auch wie sein Bruder dann irgendwann mal in Liga 2 oder Liga 1 sehen könnte. Darunter habe ich auch den einen oder anderen im Blick, aber da ist es einfach, wenn du in der vierten Liga guckst, muss man sagen, da muss schon so viel zusammenpassen, dass es dann für höher reicht. Das lässt sich schwer prognostizieren. Aber wenn ich hier einen Nachnamen sagen soll, dann sage ich, ja, ich setze mal eine Karte auf Michael Schlegelmann.
Nur ganz kurz, hast du auch eine Schiedsrichterin im Sinn oder wo du sagen könntest, da gibt es auch...
Auch wenn das jetzt vordergründig sich vielleicht paradox anhören mag, mehr als bei den Männern.
Super. Ja.
Der Punkt sicherlich auch, es sind weniger.
Ja.
Die Aufstiegsmöglichkeiten sind deswegen insofern bei den Frauen natürlich zunächst mal keine schlechteren, weil es da einfach weniger gibt. Aber es läuft im Prinzip auch parallel zu dem Aufstieg bei den Männern. Also sie müssen da schon auch, um bestimmte Frauenklassen pfeifen zu können, auch um bestimmte Spielklassen bei den Männern.
Ja.
Da gibt es tatsächlich einige. Also kannst du halt vor allen Dingen bei uns im Landesverband beurteilen. Katharina Gerhardt, eine, die bei den Männern in der Verbandsliga pfeift. Das ist momentan die fünfte Liga. Frauen zweite Bundesliga, definitiv eine, die ich auch schon angeguckt habe, die extrem gutes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat, herausragendes Fußballverständnis, bei der könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das klappt. Noch eine jüngere Kollegin, Hanna Riederer, die ist jetzt, glaube ich, 19, pfeift B-Juniorin in Bundesliga. Und bei den Männern Landesliga habe ich auch diverse Male beobachtet, habe ich auch einen guten Eindruck, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie ihren Weg nach oben machen wird. Also um jetzt mal zwei Namen zu nennen. Ja. Sicherlich welche, bei denen ich glaube, dass sie auch im Männerbereich, ja, das ist jetzt zwar schon so ein bisschen Stoff an dem Nebel, aber so die Regionalliga sollte da schon, könnte schon drin sein. Zumindest bei der etwas älteren von den beiden, bei der Katharina Gerhardt, die auch ein Jahr im Ausland war, die ein Jahr in China gewesen ist und in Hongkong tatsächlich ein Spiel in der höchsten Männerklasse auch gepfiffen hat.
Okay.
Und ansonsten da im Frauenbereich tätig war, bei der könnte ich mir sicher Regionalliga vorstellen. Mhm. So. Und Frauenbundesliga, denke ich, ist überhaupt kein Thema. Mhm. Vielleicht bei den Männern sogar noch ein bisschen höher. Und dann muss man gucken, dritte, zweite Liga oder sowas, wer dann nochmal irgendwann nachrückt, jetzt nach Bibiana Steinhaus, das ist gerade schwierig zu sagen, wobei ich glaube, dass bei Bibiana Steinhaus, sie ist die erste Frau, die in der großen europäischen Fußballliga als Schiedsrichterin gepfiffen hat und immer noch pfeift. Sie hat für viele Schiedsrichterinnen regelrecht als Role Model fungiert.
Ja.
Es gibt, also wir haben immer noch weniger Schiedsrichterinnen, aber es gibt eine Zunahme auf jeden Fall, das hat mit Sicherheit mit ihr zu tun. Und ich glaube, dass die Erfahrungen damit wirklich so gut sind, dass sie da auch einfach jetzt sozusagen in positiver Hinsicht ein Damm gebrochen ist und durchaus auch die ein oder andere nach oben spülen könnte.
Gut zu hören.
Dann würde ich sagen, bedanken wir uns.
Ganz vielen Dank euch beiden.
Bei euch beiden.
Gerne, danke euch für die Einladung.
Gespräch und für diesen fantastischen Abend und die fantastische Diskussion, die ihr beide auf der Bühne hattet.
Danke,
vielen Dank.
Danke auch. Danke euch.
So, wir hoffen, ihr hattet Freude bei dem Gespräch und wir haben nicht zu viel versprochen, als wir die beiden dann vorher noch angekündigt haben.
Tolle Gesprächspartner, toll.
Ich wollte es gerade sagen, wir haben hier dieses Gespräch, obwohl es jetzt im Januar war, auch noch, finde ich, sehr, sehr gut in Erinnerung.
Ja.
Weil das, also ich glaube, dass es klar ist, dass man Alex Feuerherd sehr, sehr gerne zuhört, ist unbestritten. Das Gleiche dann bei Urs Meier. Und wenn man die beiden dann einfach reden lassen kann und dann einfach nur gespannt lauscht, dann ist es eine der besten und angenehmsten Situationen, die man überhaupt haben kann.
Richtig, weil ja beide eben aus so unterschiedlichen Background in ihrer Karriere bisher, sage ich mal, haben, dass sich das wunderbar ergänzt, diese Blickwinkel, finde ich zumindest.
Ja. Und sollte dann irgendwann wieder der Hauch von Normalität einkehren, je nachdem, wie sich die Situation weiterentwickeln wird, ist es auch klar, dass wir die Folge dann mit der Schiedsrichterabteilung, wo wir dann auf die anderen Themenblöcke eingehen, weil es gibt ja noch sehr, sehr viel diesbezüglich zu diskutieren, sofort nachreichen werden.
Genau, also das Ziel soll ja sein, dass wir dann unterschiedliche Perspektiven einfach auf das Thema Schiedsrichter bekommen. Die ersten zwei Perspektiven habt ihr jetzt in der Folge gehabt. Wie gesagt, die aus Richtung der Abteilung beim VfB werden wir dann zu gegebener Zeit nachreichen. Ich denke aber, dass das dann am Ende, auch wenn es dann zwei Folgen sind, aber ein rundes Bild zu dem Thema Schiedsrichter geben wird.
Ja, das hoffen wir zumindest. Und ich glaube, Ron, wir verabschieden uns dann jetzt mit Wünschen und Grüßen, die höchstwahrscheinlich kaum oder noch nie so wichtig waren in der aktuellen Zeit oder wie jetzt in der aktuellen Zeit.
Genau, eigentlich können wir nur sagen, passt auf euch auf, passt auf eure Familie auf die Menschen in eurer Umgebung, guckt, dass ihr euch an das haltet, was eben die Experten sagen, was wichtig ist, bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und ja, wir hören uns dann irgendwann wieder.
Hoffentlich bald. Bis dann, macht's gut.
Ciao. So, ich wollte jetzt doch noch mal kurz was nachschieben. Und zwar hatten wir nach unserer letzten Folge mit dem Oliver Otto ja auch das Feedback bekommen, dass man den Oliver nur auf einem Ohr gehört hat, was auch berechtigt ist, die Anmerkung. Die werden wir jetzt auch wieder haben bei der Aufnahme mit Us und Alex. Liegt daran, dass wir in unserem Aufnahmegerät eine sehr räumliche Darstellung gewählt haben. Das heißt, zumindest was das Audio angeht, sitzt ihr mittendrin. Wir werden das aber für die nächsten Aufnahmen dann so optimieren, dass man das Gespräch dann auch auf beiden Ohren hören kann.
Ja, und ich glaube, die nächsten Folgen, die wir generell dann aufnehmen werden sowieso am Laptop sein.
Genau.
Insofern sollte es da keine Probleme geben. Wenn wir quasi wieder eine Auswärtsaufnahme haben, dann werden wir drauf achten.
Genau. Nochmal ein bisschen rumprobieren und das Ganze noch besser machen. Und ja, auch wir lernen dazu, sind nicht ganz mit dem großen Equipment unterwegs. Am besten wäre es ja, wenn man mit Rechner, Mischpult und Headsets unterwegs wäre für jeden der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Aber ja, wir sind da noch ein bisschen kleiner unterwegs.
Ich wollte es gerade sagen, jetzt suchst du nach dem richtigen Board, gell?
Richtig.
Ja.
Aber ja, So ist es halt. Dann haben wir wenigstens da auch da noch ein bisschen Luft nach oben.
Absolut, absolut. Ansonsten, wie gesagt, bis hoffentlich bald und
genau.
Bleibt bitte alle einfach gesund.
Ja, bleib du gesund.
Du auch.
Mach's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.